Worüber soll man predigen, wenn man die Brassband hier haben darf für einen Konzertgottesdienst? Und erst noch im 75. Jubiläumsjahr, habe ich gehört. Gott anbeten mit Musik. Ich war sehr schnell bei den Psalmen. Und welcher Psalm würde hier passen? Das große Halleluja. Kennt jemand das große Halleluja? Der 150. Psalm, dort hat es auch jemand gekannt. Zumindest wenn man die Lutherbibel liest, ist dieser Psalm überschrieben mit das große Halleluja. Eine sehr passende Überschrift. Es ist ein Psalm, der den Schlusspunkt bildet dieses Psalmenbuches. 149 vorangehende Psalmen, welche die Vielfalt von menschlichen Emotionen aufnehmen. Natürlich haben wir hier ganz viel Anbetung Gottes in den Psalmen. Wir haben weisheitliche Verkündigung über Gott. Was wir aber auch haben in den Psalmen ist ganz, ganz viel Klage. Wir haben die Bitte um Rache, dass Gott sich rächen möge für jenen, der ungerecht behandelt wurde. Und was wir auch finden in den Psalmen ist Frust, Not, Flehen und Beten. Aber zum Schluss des Psalmbuches schwillt das Lob Gottes wieder an. Und es endet in 5 Psalmen, 146 bis 150, 5 sogenannte Halleluja-Psalmen. 5 Psalmen, die mit Halleluja beginnen und Halleluja enden. Man könnte von einer Art Crescendo reden. Sigi, was ist ein Crescendo? Genau, wenn es lauter wird, das Lob Gottes wird lauter und es gipfelt in diesem 150. Psalm das große Halleluja. 6 Verse, 13 Mal wird aufgerufen, lobt Gott. Lasst uns den Psalm zusammen lesen. Das große Halleluja, Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in seiner Feste, in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen. Lobet ihn mit Psalter und Harfen. Lobet ihn mit Pauken und Reigen. Lobet ihn mit Saiten und Pfeifen. Lobet ihn mit hellen Zimbeln. Lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Hat jemand mitgezählt, die 13 Aufforderungen zum Lob Gottes? Also wer mitgezählt hat, der hat gemerkt, oder wahrscheinlich ist er nur auf 11 Aufforderungen gekommen. Warum das? Wahrscheinlich hast du das Halleluja nicht mitgezählt. Halleluja bedeutet nichts anderes als preist den Herrn, lobt Jahwe, den Gott Israels. Es ist eine Formel, eigentlich ein Wort, eine Formel der Danksagung, des Lobpreises, aber es wird nicht übersetzt in andere Sprachen. In unseren Bibeln steht Halleluja, genauso wie Amen auch nicht übersetzt wird. Halleluja und Amen, zwei Wörter, die einfach so übernommen werden. Darum kommt man auf 13 Aufrufe zum Lob. Und ich möchte kurz den Versen entlang gehen, wie wir hier zum Lob Gottes aufgefordert werden. Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Feste seiner Macht. Wo soll Gott angebetet werden? Als erstes im Tempel, im Heiligtum, der Wohnort Gottes, im Allerheiligsten, dort wohnt Gott. Dort kommt die Festgemeinde Israel zusammen, um Gott zu loben. Dort soll er angebetet werden. Wo ist der Tempel, das Heiligtum im Neuen Testament? Die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Tempel, der neutestamentliche Tempel. Also auch hier soll Gott gelobt und angebetet werden. Aber nicht nur dort, sondern auch in der Feste seiner Macht. Die Feste, die Himmelsfeste, das Himmelsgewölbe, die ganze Ausdehnung der Macht Gottes, die ganze Schöpfung. In dieser Schöpfung soll Gott gelobt werden. Überall soll er angebetet werden. Und im zweiten Vers geht es dann um den Inhalt der Anbetung. Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Die großen Taten Gottes. Sie werden hier nicht aufgezählt. Aber lest mal Psalm 105, Psalm 106, Psalm 136, die großen Taten Gottes, begonnen bei der Schöpfung und dann die großen Gnaden und Machttaten am Volk Israel, die Erwählung Abrahams, Jakobs, wie er sein Volk geleitet, begleitet hat, Auszug aus Ägypten, wie er das Königtum eingesetzt hat, wie er David durch sein Leben begleitet hat, wie er sie bewahrt hat vor großen, übermächtigen Feinden. Und natürlich dann auch im Neuen Testament, wie Gott sich in Jesus Christus uns Menschen zugewandt hat. Vergebung von Schuld und Sünde. Ermöglichung der Gotteskindschaft. Das sind die großen Gnaden und Machttaten, die wir hier mitdenken dürfen. Und jeder von uns kann in sein eigenes Leben schauen und überlegen, was sind die großen Taten Gottes, über die ich ihn loben kann. Und selbst Menschen, die Gott nicht kennen oder noch nicht kennen wollen, wenn sie in ihr Leben schauen, objektiv hinschauen, bin ich überzeugt, sie werden Spuren dieses Gottes finden, diese Taten in ihrem Leben. Darüber darf er angebetet und gepriesen werden. Und zweitens soll Gott in seiner großen Herrlichkeit angebetet werden. Wörtlich heißt es, wegen der Menge seiner Größe. Das ist Gott unfassbar groß, für uns nicht in Worte zu fassen. Und der Psalmist sagt, wegen der Menge seiner Größe soll Gott angebetet werden. Gott ist in sich selbst anbetungswürdig und darum soll er gelobt werden. Seine Majestät, seine Herrlichkeit, seine unermessliche Größe. Ein Kommentator hat dazu sinngemäß geschrieben, es ist nicht so, dass unser Lob auch nur im geringsten der Größe Gottes entsprechen könnte. Das geht nicht. Denn diese ist unendlich. Wir brauchen also nicht zu denken, wir könnten zu viel sagen, wenn wir Gott loben. Wir stehen nicht in der Gefahr, zu viel zu sagen, sondern eher zu wenig. Wir können Gott nicht genug loben für das, was er ist. Die Menge seiner Größe. Mit den Versen 3 bis 5 geht der Psalmist dann auf all diese Instrumente ein, wie Gott gelobt werden soll. Er zählt viele Instrumente auf. Es sind Blasinstrumente, es sind Schlaginstrumente, Saiteninstrumente. Und ganz interessant finde ich, für das Wie des Lobpreises werden die Instrumente genannt, es wird der Reigen, der Tanz genannt, aber nicht die Stimme. Nicht die Herzenshaltung, die stimmen muss. Wir müssen dies aber trotzdem mitdenken. Hier schwingen wieder all die Psalmen mit. Diese Aufrufe, lobe den Herrn meine Seele, Psalm 103 zum Beispiel. Das schwingt natürlich mit hier. Ich möchte auf diese Instrumente nicht näher eingehen, bis auf eines. Es steht, man soll Gott mit Posaunen loben. Und lieber Theo, leider ist nicht das schönste Instrument der Brassband gemeint. Das wurde leider nicht optimal übersetzt. Es gab auch keine Posaunen in Jericho. Auch wenn dort von Posaunen die Rede ist, gemeint sind diese Posaunen, sogenanntes Schofar. Es gibt die kleine Version, wahrscheinlich jene, die wirklich gemeint ist. Es gibt heute aber auch das größere Schofar, was wahrscheinlich bekannter ist, auch schon einige gesehen haben. Das sind Widerhörner. Ob das auch eine spezielle Widerart ist, ich weiß es gar nicht genau und ob die in Israel so vorkommt. Das ist ein Schofar. Ein Schofar wurde genutzt als militärisches Instrument in erster Linie. Man hat zum Angriff geblasen. Der Wächter hat das Schofar geblasen, wenn Gegner kamen. Es wurde eingesetzt als Heroldsruf bei der Thronbesteigung eines Königs. Und offensichtlich wurde es auch genutzt im Gottesdienst. Und ich habe Markus Ernst gefragt, ob er die Möglichkeit hat, Schofars mitzubringen, dass wir das mal sehen. Und das wäre nur sehen, wir müssen das auch hören natürlich. Thank you. Vielen Dank, Samuel. Ihr habt es vielleicht gemerkt, oder ne, Frage anders, habt ihr die Melodie erkannt? Das ist genau das Problem, mit dem Shofar kann man keine Melodie blasen, das ist ein Eintoninstrument. Und darum, nicht nur beim Shofar, ganz allgemein wissen wir nicht, wie es im Gottesdienst genau eingesetzt wurde. Welche, hat man Melodien gespielt, wurde es nur als Signalhorn gebracht, das den Lobpreis eingestimmt hat? Man weiß es nicht, wie diese Instrumente genau arrangiert wurden. Markus hat gesagt, wer sich selbst mal daran versuchen möchte, darf nach dem Gottesdienst gerne auf ihn zukommen und mal schauen, ob er es vielleicht sogar aus einem kleinen Ton rausbringen wird. Entschuldigung, die Deko abgeräumt. Nur weil diese Instrumente erwähnt werden, heißt das nicht, dass das die biblischen und göttlichen Instrumente für den Gottesdienst wären. Wir lesen auch von anderen gottesdienstlichen Instrumenten in der Bibel. Aber zu diesem Zeitpunkt, als dieser Psalm geschrieben wurde, waren das wohl die üblichen Instrumente. Viel relevanter ist, dass diese Instrumente zusammen in den Lobpreis einstimmen. Es geht um den einmütigen Lobpreis Gottes. Und das ist auch der Fokus des Neuen Testamentes für unseren Lobpreis. Hört euch mal Römer 15, Vers 5 und vor allem dann 6 an. Der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Jesus Christus entspricht. Und dann Vers 6, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das Herz von Anbetung, von Lobpreis. Einmütig, gemeinsam, unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche Instrumente. Der Fokus ist die Anbetung Gottes. Und zu guter Letzt wendet sich der Psalmist im Vers 6 der Frage zu, wer soll Gott anbeten? Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Nun, wer ist damit gemeint? Wer hat alles Odem? Sind damit auch die Engelscharen gemeint? Atmen die auch? Sind damit auch die Tiere gemeint? Die atmen ja auch, die haben auch Lebensatem. Es wäre gar nicht erstaunlich, wenn die Bibel die Psalmen aufrufen würden, dass selbst Steine und Berge Gott loben sollen. Wir haben das zum Beispiel im Psalm 148. Da wird aufgerufen, dass die Engelheere Gott loben sollen. Die Dinge aus der Schöpfung, wie der Himmel, das Wasser, sollen Gott loben. Die Himmelsgestirne sollen Gott loben. Die Ungeheuer des Meeres sollen Gott loben. Auf der anderen Seite, wenn ich von Odem höre, dem Lebensatem, erinnert mich das an 1. Mose 2, Vers 7. Die Erschaffung Adams. Gott hat Adam gebildet aus Erde und er bläst ihm den Odem, es ist dasselbe Wort, den Lebenshauch ein. Der Mensch ist das einzige Geschöpf, von dem wir in der Bibel lesen, dass Gott ihm den Odem geschenkt hat, eingehaucht hat. Und darum glaube ich, dass in erster Linie hier alle Menschen aufgerufen sind, Gott zu loben, unabhängig davon, ob sie an diesen Gott glauben. Aber das wäre die Intention, der Sinn und Zweck, weshalb Gott Menschen geschaffen hat. Er will, dass der Mensch, die Menschheit ihn anbetet, ihn lobt. Und wir wurden bisher 12-mal aufgefordert, Gott zu loben. Und bevor wir das miteinander umsetzen wollen, möchte ich auf 2 mögliche Fragen oder Einwände eingehen, die euch vielleicht im Moment durch den Kopf gehen. Erstens, was ist, wenn mir überhaupt nicht nach Lob zumute ist? Das Leben ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Leben bringt viel Leid mit sich und vielleicht ist dir im Moment eher nach Klagen zumute, nach Schreien, nach Trauern. Oder vielleicht sagst du, nein, mir geht's gut, aber ich mag auch nicht loben. Es ist mir nicht nach Loben zumute. Muss ich dann trotzdem loben? Muss ich in den Lobpreis einstimmen? Ich möchte 2 Anregungen dazu geben. Psalm 150 ist, wie gesagt, das Schlusswort des Psalmbuches. Und es denkt oder er denkt alle anderen Gefühlslagen mit. Wir haben so viele Psalmen, wir haben mehr Psalmen, die klagen, als solche, die loben. Klage gehört zum Leben als Menschen dazu. Und ich finde auch, Klagen ist eine Art Lob Gottes, weil wir bei ihm klagen, weil wir dennoch uns an ihn wenden. Da gibt es so viele Stellen über Dunkelheit und Not, erfahrenes Leid. Das gehört zum Lob dazu, dass wir auch mit Klage zu Gott kommen. Und interessant ist, so viele Psalmisten, die klagen, finden zum Schluss für die letzten 2, 3 Verse ins Lob zurück. Oft haben sie die Talsohle ihrer negativen Emotionen noch nicht durchschritten, aber sie kommen ins Lob, weil sie etwas dieser Größe Gottes erkennen. Und sie können ihn loben, obwohl ihnen nicht ums Loben zumute wäre. Gottes Lob ist auch dann möglich, wenn die Emotionen negativ sind. Und eine zweite Anregung dazu, wir sind keine Sklaven unserer Emotionen. Ich weiß, unsere Zeit sagt uns etwas anderes. Verhalte dich so, wie du dich fühlst. Nein, wir dürfen uns so verhalten, wie es richtig ist. Wir sind keine Sklaven unserer Emotionen. Wir können unsere Emotionen beeinflussen. Und wenn wir nicht aufgelegt sind zu loben, können wir uns dennoch überlegen und sagen, ich will aber nicht in einer negativen Haltung verharren. Ich will Gott anbeten, weil er anbetungswürdig ist. Und ich überlege mir 2, 3 dieser 10.000 Gründe, wofür ich Gott loben könnte. Gott zu loben ist keine Frage der Emotionen, es ist eine Frage der Herzenshaltung. Und der zweite mögliche Einwand, was ist, wenn mir der Stil des Lobpreises nicht gefällt? Im Rahmen eines Gottesdienstes ist das eine große Herausforderung. Wer von euch war letzten Sonntag hier? Ihr habt eine sehr große Bandbreite von Stilen erlebt. Letzten Sonntag die Jugendband, heute die Brassband. Das ist relativ weit auseinander vom Stil, habt ihr vielleicht gemerkt. Und den einen gefällt dieser Stil, den anderen jener Stil und gewissen gefällt beide Stile nicht. Müssen wir jetzt Gott dennoch so anbeten? Ich glaube, Lob Gottes ist nicht von unserem Geschmack abhängig. Wir können Gott in jedem beliebigen Stil anbeten. Natürlich fällt mir das viel einfacher, wenn es mein Stil ist, der mir gefällt. Aber letztendlich ist das nicht der springende Punkt. Gott erwartet unser Lob unabhängig vom Stil. Natürlich tun wir als Gemeinde gut daran, uns zu überlegen, welchen Stil pflegen wir im Gottesdienst. Denn wir möchten ja den Großteil der Gemeinde helfen, in den Lobpreis zu kommen. Aber es ist letztendlich nicht der Ort, die Gemeinde, wo ich meinen Stil der Anbetung erwarten kann. Anbetung ist keine Frage des Geschmacks, sondern eine Frage der Herzenshaltung. Und so kommen wir zum abschließenden Halleluja. Lobt Jahwe, lobt Gott, lobt den König und Gott. Damit endet der Psalm. Und eigentlich haben wir noch nicht gelobt. Das überlässt der Psalm dem Zuhörer. Wir sind herausgefordert, wie reagieren wir auf diesen Psalm, auf diese Aufforderung zum Lob. Und ich lade euch herzlich ein, einzustimmen in ein weiteres Loblied, das wir zusammen mit der Brassband singen wollen. Nicht, weil uns der Musikstil so gefällt, wunderbar, wenn er es tut. Nicht, weil uns so nach Anbetung zumute ist, nein, sondern weil Gott anbetungswürdig ist. Er hat das Lob verdient. Wer mag, der ist herzlich eingeladen, dazu aufzustehen.